Adernacke trifft, die nächste Ausgabe, das Ganze hier in der Motorworld in München. Tolles Areal, also unbedingt mal vorbeigucken, der es mit dem Motorsport hält. Und wir treffen uns hier gleich mit Jost Capito und da freue ich mich wirklich drauf. Ist ja so ein bisschen der Teamchef der Herzen gewesen, bis 2022 ja bei Williams aktiv gewesen. Natürlich auch große Erfolge, 5 Jahrzehnte insgesamt Motorsportserfahrung, viele Anekdoten, tolle Erfolge, die er da geholt hat mit seinen jeweiligen Teams. Und damit würde ich sagen, starten wir rein an einem ganz besonderen Punkt, nämlich draußen vor der Motorworld. Da steht der Unimog, mit dem er zusammen mit seinem Vater 1985 die Rallye Paris-Dakar gewonnen hat. Also auf geht's, Hardenacker trifft mit Jost Capito. '85 war es ja, als Jost Capito gemeinsam mit dem Papa die Rallye Paris-Dakar gewonnen hat. Jost, gleich mal erste Frage. Welche Gefühle, welche Emotionen kommen hoch, wenn du das Gefährt siehst?
Ja, ist immer was ganz Spezielles. Ich war schon einige Male hier in der Motorwelt und jedes Mal gehe ich am Unimog vorbei und schaue mir den an. Das ist aber nachgebaut, das ist also kein Original. Das Original haben wir damals nach Japan verkauft. Und der neue Besitzer ist damit Offroad-Rallys gefahren und hat irgendwann einen Unfall gehabt und hat ihn verschrottet. Also dann war er dann weg. Aber es gibt einen privaten Deutschen, der hat ihn nachgebaut, was wirklich, wirklich toll ist. Und schön zu sehen, dass man das nach wie vor ein Interesse an dem Unimog sind. Das war 1985, das sind nächstes Jahr 40 Jahre. Also das ist schon, man muss ab und zu vorbeigehen und zu gucken, war das wirklich wahr.
Jost, dann schlage ich vor, dass wir mal reingehen sollen.
Ja, mach mal.
Jost, und ist das noch so die Ausstattung, die es damals auch hatte, 1985?
Ja, im Großen und Ganzen, ja. Das ist ja mehr Serie, als wir damals da fehlen, der Tripmaster und das ganze Rallye-Equipment fehlt. Wir hatten auch keine Dachluke. Aber ansonsten ist natürlich das Armaturenbrett und alles ist das Gleiche. Das Schaltung ist oder auch das der Unimog top für die Rallye Dakar. Als Serienfahrzeug schon, mit den einzeln zuschaltbaren Sperren.
Jost, du warst damals so 627, hast du zusammen mit deinem Papa gemacht. Wie habt ihr euch aufgeteilt?
Ja, wir haben uns abgewechselt. Also Navigation und Fahren haben wir uns abgewechselt. Das ist ja im Team, wir waren nur 4 Personen, also 2 Unimogs. Einer mit Ersatzteilen und ein leichter, ein kleiner, ein kurzer Radstand, so wie der mit meinem Vater und mir. Und wir mussten ja alles selbst machen. Wir mussten uns selbst das Essen kümmern. Wir mussten alle Organisatorische selbst machen, auch während der Rallye und vor der Rallye Sponsoren beschaffen und. Also wir waren im Prinzip ein Team, wo jeder alles machen konnte und auch alles machen musste.
Hardenacke trifft mit Jost Capito. Nach unserer Außenstation am Unimog sind wir jetzt mittlerweile in den heiligen Räumen der Motorworld hier in München. Wer übrigens mal vorbeikommen mag, lohnt sich total. Wirklich einiges, was man sehen kann. Jost auch schon ein paar Mal hier gewesen. Jost, wo wir jetzt gerade an dem Unimog standen, was ich mich gerade gefragt habe, auf dem Weg auch hier rein. Was habt ihr eigentlich gemacht, wenn ihr mal musstet?
Hier, langen Sonderprüfung, 600 Kilometer, über 6, 8, 10, 12 bis 16 Stunden. Ja, wir haben uns aufs Trittbrett gestellt, Handgas eingeschaltet, je nachdem, ob es Fahrer oder Beifahrer, und dann musste das vom Trittbrett funktionieren.
Musste man erst mal gucken, wo der Wind kommt, oder?
Der Wind kommt immer von vorne, wenn man fährt.
Jost, sag mal, mit deinem Vater hast du das zusammen gemacht, Karl Friedrich Capito. Wie ist die Idee damals zustande gekommen? Du warst, wie gesagt, 627. Ich glaube, dein Vater war um die 50.
Ja, ist 30 geboren. Ja, war dann knapp über 50, ja. Also meine Eltern waren 79 mit einem Unimog in der Wüste in Urlaub in der Sahara. Und haben dort die Rallye Paris-Dakar getroffen. Das war die erste Ausführung, 79. Haben sich dort mit dem Organisator unterhalten, der Terry Sabine. Haben sich dann, ja, sind übers Jahr befreundet. Und dann kam die Idee, dass mein Vater gesagt hat, das wäre eigentlich was wir als Familie machen könnten. Wir sind ja gemeinsam Enduro gefahren. Also mein Vater, mein Bruder und ich, wir waren jedes Wochenende unterwegs und sind Motorradrennen gefahren. Und dann hat das eigentlich sehr gut gepasst. Und
Mein Vater ist dann, wir haben Motorrad aufgebaut mit dem Herbert Scheck zusammen. Er ist dann 81 mit dem Herbert Scheck die dritte Rallye Paris-Dakar gefahren, sind dann leider beide ausgefallen, wollten dann für 93 wieder vorbereiten. Dann ist, mein Vater hatte leider 92 einen Herzinfarkt, 82 einen Herzinfarkt, ja genau, konnte dann 83 nicht fahren. Ich konnte mich nicht entsprechend vorbereiten, weil ich studiert habe in der Zeit und das bei mir vorging. Und dann ist der Gaston Rayet, der zweifacher Motocross-Weltmeister war, unser Motorrad gefahren in 83. Und er war dann ein Jahr später BMW-Werksfahrer und hat dann zweimal die Paris-Dakar gewonnen mit BMW. Und ich habe dann Toyota Land Cruiser gefahren.
1983 war das, ne?
1983, ja, genau. Und bin Zweiter in meiner Kategorie geworden.
Das ist sozusagen dann diese Versorgungsfahrzeuge-Kategorie,
ja,
gewesen?
Ja, das war Assistance-Kategorie, hieß die. Ja. Die mussten in den ersten Tagen nicht alle Etappen fahren, aber dann musste man genau das fahren, was alle anderen auch fahren. Und es gab eine eigene Wertung dafür. Und das war natürlich, der Toyota war voll mit Ersatzteilen und das Motorrad. Und mein Bruder in dem zweiten Toyota Land Cruiser, die sind ausgefallen. Musste ich mich entscheiden, fahre ich ganz alleine weiter oder fahre ich auch mit zurück. Ich habe mich entschieden, weiterzufahren. Hatte aber dann auch nicht genug Geld, um Benzin zu bezahlen und bis zum Ende zu kommen. Und habe dann unterwegs die Motorradteile, die ich als Ersatzteile hatte, habe die an andere BMW-Fahrer verkauft, sodass ich genug Geld hatte, um ins Ziel zu kommen. Und bin dann Zweiter geworden in meiner Kategorie.
Was ja eine Wahnsinnsleistung ist. Grundsätzlich diese Rallye Paris-Dakar, ja die renommierteste, die es gibt. Was macht diesen Reiz aus? Was ist die größte Herausforderung vielleicht auch?
Ich meine, die Rallye hat sich geändert natürlich von den Beginnerjahren in den frühen 80er bis heute. Bei uns waren es 13.000 Kilometer. Wir hatten bei den ersten Rallyes, gab es gar keinen Ruhetag. Da war eine Etappe, war 2.600 Kilometer über 3 Tage. Und man musste zweimal nachts für 4 Stunden seine Zeitkarte abgeben und durfte nicht am Auto arbeiten. Und ansonsten waren das 8 Stunden Pause, aber von ins Parc Fermé fahren bis wieder rausfahren. Das war im Prinzip 1,5-2 Stunden schlafen. Und im Ganzen waren es in etwa 2 Stunden durchschnittlich Schlaf über 3 Wochen. Und dann tagsüber 10 bis 16 Stunden im Auto.
1983 war das erste Mal, was du auch danach mal gesagt, dass die Nächte danach ständig bist du wach geworden durch Albträume, um das zu verarbeiten. Kannst du das auch nochmal so ein bisschen erzählen und schildern?
Ja, ich bin über Monate jede Nacht wach geworden, habe erst nicht gewusst, wo ich bin und dann auch nicht gewusst, wer ich bin. Und das war extrem unangenehm, ist untertrieben. Oder das war, man hat nachts, abends Angst einzuschlafen, weil man weiß, man wird wach und weiß nicht, wer man ist. Also und die Ärzte haben gesagt, das muss von alleine wiederkommen, das kommt auch von alleine, geht das weg. Und das Gehirn muss nur das aufarbeiten, die 3 Wochen, die man eigentlich, ja, das ist war man nicht gewohnt. Ja. Man ist behütet aufgewachsen, hat zwar Motorsport betrieben, aber das war nochmal eine ganz andere Kategorie.
Also der Grund der totalen Überlastung auch. Ne?
Ja. Also nachher haben wir natürlich viele gefragt, kannst du mir empfehlen, das machen? Was meinst du? Ich sage, kann ich dir nur empfehlen, ist eine tolle Erfahrung, aber nicht das erste Mal. Fang beim zweiten Mal an. Und dann, ja.
Ja, im Nachhinein würdest du es nochmal machen? Also mit all dem, was du erlebt hast und mit dem, was du dann aber auch dafür zahlen musstest?
Ich glaube, ohne das hätte meine Karriere im Motorsport in der Autoindustrie nicht gegeben. Man lernt doch alles. Man muss jede einzelne Funktion selber machen, die man im Rennteam machen muss. Wenn man 3 Wochen unterwegs ist mit 2 Autos und 4 Personen und muss alles wirklich nur unter den 4 Personen machen, vom Zelt aufbauen bis Essen beschaffen, navigieren, fahren, den ganzen Bürokratiekram an den Grenzen und vorher Sponsoren beschaffen, alles organisieren, dann lernt man jede Funktion im Motorsport schätzen und man lernt auch, welche Funktion es alles braucht.
Joste, du hast das ja gerade auch schon mal gesagt, dein Vater ist dabei gewesen, dein Bruder auch, also Motorsport begeisterte Familie. Wenn du so an deine Kindheit zurück dich erinnerst, was war das für eine Grundfarbe, die dir hattet? Damals, Anfang der 80er, war das eine unbekümmerte Zeit? War das von Anfang an komplett auf Motorsport basierend? Wie war das damals?
Ja, ich muss sagen, mein Vater hat den Motorsportclub gegründet und das war den Motorradsportclub gegründet. ein MSC Freier Grund in Neunkirchen im Siegerland mit zwei Freunden, haben dann Enduro-Veranstaltungen organisiert. Damals waren es Geländefahren, Deutsche Meisterschaft und so weiter. Und dann war es eigentlich klar, dass sobald ich einen Führerschein habe mit 16, dass ich Enduro-Rennen fahre. Weil ich glaube, ich musste ihm seinen Traum verwirklichen, weil er es nicht konnte. Er ist 1930 geboren. Das war natürlich eine schwere Zeit im Krieg. Er konnte dann das nicht machen. Und ich habe dann angefangen am 16. Geburtstag, das war ein Sonntag, um 3 Uhr in der Früh bei der lokalen Polizeistation meinen Führerschein abgeholt und um 8 Uhr habe ich mein erstes Rennen gestartet am 16. Geburtstag. Bin Fünfter geworden von 5, also okay. Das war es. Aber das war das Erste und dann ging es aber relativ schnell bergauf. Bin dann 74, 75 und 76 jeweils deutscher Juniorenmeister geworden. Bin dann ein paar Jahre KTM gefahren für KTM, ein Jahr für Zündapp. Und es war eigentlich eine tolle Zeit zu der Zeit. Es war eine gute Erfahrung. Und auch mein Vater war es dann leid, immer nur mitzufahren und mich zum Rennen zu fahren. Er hat dann selber angefangen und ist dann mit der BMW, ich glaube 76 oder 76 ist er auch deutscher Juniorenmeister geworden mit, das war damals, ja, was waren 70, ja, 46 Jahren. Und ja, wir hatten da schon eine gute Zeit, aber es war natürlich auch extrem anstrengend, weil das war alles während der Schulzeit und ja, war anstrengend.
Wie eng war euer Verhältnis, beziehungsweise inwieweit hat dein Vater dich auch geprägt, vielleicht jetzt neben den sportlichen Dingen und diesem Fokus auf den Motorsport, was hat er dir sonst mitgegeben?
Also es war der absolute Wille zu gewinnen, oder das war, wenn ich ein Wochenende nicht gewonnen habe, dann hat er eine Woche mit mir nicht gesprochen.
Ja? Ja. Also geht so ein bisschen in die Richtung von Max Verstappen und Jos Verstappen bei dir.
Ja, wahrscheinlich. Das war für mich schon eine harte Zeit, ja. Weil wenn ich nicht gewonnen habe, nur Zweiter war, dann ist, du hast Schande über die Familie gebracht, oder? Ach, krass. Alles, was nicht gewinnen ist nicht akzeptabel.
Ja.
Und mir hat's aber dennoch so viel Spaß gemacht. Weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht weitergemacht, nicht einfach aufgehört. Aber mir hat so viel Spaß gemacht und mir hat das so viel gegeben, auch der Wettbewerb, die Vorbereitung, die Technik und das Fahren, dass okay, das mache ich und das möchte ich machen, auch unter dem Druck.
Wie war das dann nachher, auch das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater bei all dem, was noch kommt? Ich meine, du warst überall bei BMW, bei Porsche, du warst bei VW, hast die Rallye dort gewonnen, dreimal bei der Formel 1. Der Papa stolz auf das, was du geleistet hast?
Ja, ich glaube, das war er schon. Oder er war relativ kritisch immer und hart, war aber auch ein guter Ratgeber. Und es gibt eine schöne Geschichte, als 93 mit dem Carrera im Supercup angefangen haben und mein Porsche, als Carrera Cup Manager war, war das erste Mal mit dem Supercup in Monaco bei der Formel 1. Und er ist mit einem Freund mit dem Motorrad gekommen nach Monaco, weil ich habe ihn eingeladen, er gesagt, ja, da musst du kommen und er war stolz, das zu sehen und war ein Donnerstag Training, er ist am Mittwochnacht gekommen, wir sind oben im Sporting Club, da stehen die LKWs, da kann er hinkommen, kann sein Zelt aufbauen, da kann er übernachten oben im Zelt mit einem Freund und am Donnerstag ist im Fahrerlager, schönes Wetter, toll und er kommt einfach nicht, oder? Ich sage, ja, kommen am Nachmittag und sage, ja, wo bleibt ihr denn? Ich sage, wir sind heute früh wach geworden und es hat so geregnet aufs Zelt. Und sagt, wenn es regnet, kommen wir natürlich nicht, dann bleiben wir erstmal im Zelt und was soll man im Regen in Monaco. Und dann gegen Mittag haben sie dann mal aufgemacht und rausgeguckt und sie hatten unter der Beregnung das Zelt aufgebaut. War strahlblauer Himmel und sie waren unter der Beregnung. Oder? Das hat mit Motorsport nichts direkt zu tun, aber es zeigt ihnen, wie wir als Familie zusammen gelebt haben und wie wir aufgewachsen sind. Also wirklich auch sehr... Ja, mit den Füßen auf dem Boden, oder? Er ist gekommen, hat im Zelt geschlafen, Motorrad kommen, hat im Zelt geschlafen über Monaco. Dann so, wir sind halt viel als Kind auch mit dem Motorrad gespannt, als Familie unterwegs gewesen und immer gezeltet, ob es zum Nordkap bis ans Schwarze Meer. Also haben sehr viel Europa erkundet mit dem Motorrad und immer gezeltet.
Fokus und Ehrgeiz hast du also auf jeden Fall von deinem Papa mitbekommen, was uns natürlich immer aufgefallen ist und ich glaube auch den Sky-Zuschauern, deine Herzlichkeit, die du hast. Also man fühlt sich immer gleich wohl, wenn Just Capito kommt und auch die mit dir zusammengearbeitet haben das immer so bestätigen können.
Das kommt von der Mutter.
Das kommt von der Mama.
Ja, das kommt von der Mama, ist das ja. So? Ja, ganz sicher.
Ja.
Mama war eine sehr liebenswerte, freundliche und hilfsbereite Frau. Und ohne sie hätten wir auch die Motorradaktivitäten nicht machen können.
Inwieweit war sie mit eingebunden, die Mama?
Ja, also wenn wir 3 Enduro-Rennen fahren und kommen dann nach einer Runde in die Zeitkontrolle, dann muss Kette geschmiert werden, dann muss die Brille getauscht werden, dann muss vielleicht die nassen Klamotten getauscht werden und. Und das hat sie alles gemacht, oder? Nachgetankt und hat wirklich alles gemacht, das für 3, nicht für 1. Ja. Und dann am Montag ist natürlich ein Haufen Wäsche zu Hause.
Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Das kenne ich noch von meiner Mama. Bei uns war es der Fußball, die dann ständig gewaschen hat. Bei den 3 Jungs, die ständig unterwegs gewesen sind. Jos, bevor wir gleich wirklich dann auch mal auf deine beruflichen Stationen dann noch gehen, angefangen bei BMW, Porsche, VW, wie gesagt, eine Sache noch zur Rallye Dakar, die ich noch gelesen habe, beziehungsweise die mir aufgefallen ist. Du hast Iris Berben auch während dieser Zeit kennengelernt, große deutsche Schauspielerin, und ihr habt einen Film zusammengedreht. Du warst Mitte 20, sie Mitte 30. Wie war das?
Ja, am Anfang, das war eine tolle Erfahrung. Also das war, der Film hieß Rallye Paris-Dakar. Der kam 85 in die Kinos, genau zu der Zeit, als wir gewonnen haben. Also das hat dann sehr gut gepasst. Ja. Der wurde während der Rallye 84 gedreht und das war für mich die schwierigste Dakar. Weil wir waren ein Team von 20 Personen im kompletten Filmteam. Mit Schauspieler, Kameramänner, Tonmänner und Tonfrauen, alles, was es braucht. Und damals gab es nicht Digitales, das waren alles noch die riesengroßen Kameras, wie man sie von damals kennt. Dann verschiedene Autos vorbereitet. Ich habe die Autos vorbereitet, habe die Motorradstunts gemacht. Und es war halt wirklich extrem hart, weil alle die Arbeiten mussten parallel zu dem ausgeführt werden, dass man selbst die komplette Rallye fahren musste. Und zwar jeder. Mhm. Und von den 20 im Team waren nur der Direktor des Films und ich waren die Einzigen, die Erfahrung hatten mit der Dakar und in der Wüste generell. Also das war schon wirklich extrem schwierig. Und am Anfang mit der Iris habe ich mich so gezofft,
ja,
dass sie zum Direktor gegangen ist und hat gesagt, entweder geht der Capito jetzt nach Hause oder ich. Das war schon in Paris, eben schon vor dem Start.
Was waren eure Themen?
Ja, das Thema war, dass für mich war das eine professionelle Motorsportveranstaltung und du musst zu jeder Minute am richtigen Platz sein. Weil sonst geht's eben nicht, oder? Deine Startzeit, die wir auch in der Rallye hatten, musste eingehalten werden. Und dann mussten wir zu der Zeit da sein. Und dann gab's keine Sparenzien.
Ja.
Oder? Und da war ich natürlich der extreme Motorsportler. Und sie war die tolle Schauspielerin. Ja. Und das war dann am Anfang sehr gestresstes Verhältnis. Und dann hat es der Direktor zusammengerufen und hat gesagt, hör zu, ich brauche euch alle 2 hier. Und ihr arbeitet jetzt zusammen. Oder wir gehen alle nach Hause. Und dann haben wir uns zusammengerauft. Ja, dann haben wir uns sehr gut verstanden. Hat sich eine tolle Freundschaft über viele Jahre entwickelt. Wir sind dann Anfang 85 nach der Rallye, also der Film ist, ich glaube, im Februar dann in die Kinos gekommen, sind Iris und ich fast jeden Tag in einem anderen Kino in einer anderen Stadt gewesen zu der Premiere und sind mit dem Motorrad auf die Bühne gefahren nach der Filmvorführung und haben dann Rede und Antwort gestanden, alle den Zuschauern. Das war eine tolle Erfahrung in dem Alter.
Ja, ich habe den Film nicht gefunden, auch mal geschaut, ob man den irgendwo streamen kann. Also wenn das irgendjemand weiß, dann soll er gerne mal schreiben,
ja,
weil ich den gerne, wahnsinnig gerne mal schauen würde. Jost, und wie gesagt, in dieser Zeit 1985, da hast du parallel auch schon gearbeitet. 1985 bist du nämlich zu BMW gegangen, hast Hochleistungsmotoren entwickelt. Das waren so die ersten Schritte im Berufsleben. Welche Erinnerung hast du an die Zeit?
Ja, damals, ich wollte unbedingt für den Paul Roche arbeiten, also der Motorenpapst bei BMW, der den Formel-1-Motor gemacht hat, die Formel-2-Motoren gemacht hat. Und deswegen bin ich nach München zum Studieren gegangen, 79, und habe alles dafür getan, dass ich dann die Diplomarbeit bekomme. Für mich gab es 2 Möglichkeiten. Entweder ich kriege den Job bei der MGmbH oder ich wandere aus nach Australien und werde Schafzüchter. Das waren die 2 Möglichkeiten. Das war absolut klar für mich, das eine oder das andere. Und ich habe dann die Diplomarbeit bekommen bei der MGmbH für einen Ladungswechsel am ersten M3-Motor. Und während der Diplomarbeit wurde ich eingestellt in die Gruppe Leistungsentwicklung. Das war eine Gruppe, wir waren zu zweit. Also es war wirklich eine tolle Erfahrung. Und damals war der erste M3-Motor dann in Serie bringen, die Leistungsentwicklung machen, dann den serientauglich machen. Das war die komplette Erprobung. Wintererprobung, Sommererprobung, Enato, Dauerlauferprobung. Es waren damals 40.000 Kilometer nach einem sehr scharfen Zyklus, die Motoren Motorenentwicklung oder die Erprobung. Und dann anschließend war ich zuständig für die Serienbetreuung. Die Motoren wurden in der Serie in München gebaut, also wurden von der Motorsport im Prinzip abgegeben an die Serie zum Bauen. Und die Leistung musste ja gehalten werden. Es war ein komplizierterer Motor als ein Serienmotor, weil die Leistung war halt wirklich, weil der Motor hatte damals 200 PS aus 2 Liter für Serienmotor. Das war zu der Zeit wirklich ein toller Motor. Und anschließend habe ich auch die Kundenbetreuung noch mit übernommen. Also wenn Kunden gekommen sind, die ein Problem mit ihrem M3 hatten, motorseitig, die sind zu mir nach München gekommen.
Nach der Station bei BMW 1989, da warst du Anfang 30, bist du dann zu Porsche gegangen, bist da der Markenpokalchef geworden. Wie kam das zustande? Ich glaube, damals hattest du mehrere Angebote. Da hätte auch schon der Weg erstmalig in die Formel 1 führen können. Ne? Ich glaube, auch ein Angebot unter anderem von Sauber damals.
Ja, war ein Angebot von Sauber als Renningenieur in der Gruppe C. Weil ich habe jetzt Motoren gemacht bei BMW, also wirklich als Motorenspezialist, oder Fahrzeugspezialist, aber nicht jetzt Fahrwerksabstimmung, das war nicht mein Bereich. Und ich möchte gern was anders machen und in welche Richtung gehe ich. Wenn ich Motoren in- und auswendig kenne, lerne ich jetzt Fahrwerk in- und auswendig und werde Renningenieur. Oder ich hatte das Angebot, zu AMG zu gehen als Leiter Motorenentwicklung. Mache ich weiter auf dem Motorenbereich oder dann das Angebot zu Porsche ins Motorsportmanagement zu gehen, den Carrera Cup aufzubauen und dann ja ins Sportmanagement zu gehen. Und ich habe mich dann entschieden, zu Porsche zu gehen, um die Markenpokale aufzubauen. Und ich denke, ich kann jetzt sagen, das war der richtige Schritt. Die anderen beiden Schritte wären vielleicht auch toll gewesen.
Die größte Leistung, die du da hingelegt hast, war das 1993 dann den Porsche Supercup einzuführen. Übertragen wir bei Sky auch noch vor jedem Formel-1-Rennen. War das so das, wo du sagst, das war schon ein großes Stück Arbeit?
Ja, das war natürlich ein großes Stück Arbeit und mein Chef damals, der Leiter Motorsport, der Motorsportdirektor war der Max Welti, mit dem ich mich sehr gut verstanden hatte, der ja von Sauber gekommen ist und wir sind auch heute noch super eng befreundet, also war eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben das im Prinzip zusammen entwickelt und auch mit dem Bernie dann verhandelt, die Verträge ausgehandelt, wie das funktioniert und das ging ja dann über Parkplatzgröße, über Karten, über TV-Vermarktung. Ich habe damals viel über die TV-Vermarktung gelernt, weil wie macht man den Supercup, wie bringt man Markenpokal ins TV und im Rahmen der Formel 1 und dann haben wir mit dem Bernie super Deals gemacht, wie das funktioniert und das war wirklich
wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder? Mit Bernie zu verhandeln, oder?
Also ich muss sagen, es war immer super gut. Ein Handschlag war ein Handschlag und man hat auf Augenhöhe verhandelt und auch und war unheimlich fair. Also ich kann absolut nichts Negatives sagen. Es war immer absolut fair. Und er wollte auch damals zeigen, dass sind ja Hersteller in der Rallye gewesen, in verschiedenen anderen Motorsportbereichen. Und er wollte demonstrieren, dass ein Markenpokal im Rahmen der Formel 1 für einen Hersteller mehr TV bringt, als wenn er in der Rallye-WM ist oder in der Langstrecken-WM ist. Und daher hat er das natürlich sehr unterstützt, dass der Markenpokal im Rahmen der Formel 1 auch im Fernsehen gekommen ist. Wir haben noch dann einen Vertrag mit RTL. RTL hat jeden Supercup-Rennen, hat über jedes Supercup-Rennen im Rahmen der Formel 1-Berichterstattung berichtet. Und da habe ich unheimlich viel gelernt. Also wir mussten das war damals das Formel-1-Team, die Fernsehen gemacht haben. Mhm. Die haben auch den Supercup aufgenommen und haben dann das zurechtgeschnitten. Ich musste das dann sonntagsabends mitnehmen, musste montags in Stuttgart die Kopien machen lassen auf den verschiedenen Systemen. Ja. Für jedes Land die verschiedenen Länder haben verschiedene Videosysteme gehabt. Und musste die dann entsprechend am Montag Nachmittag oder Dienstag früh verschicken, dass die jeweils am Donnerstag bei den Sendestationen waren. Und der Bernie hat mit seinen Fernsehsendern mit in den Vertrag genommen, dass sie den Supercup zeigen müssen. Mhm. Und ja, das habe ich unheimlich viel über TV-Vermarktung gelernt.
Jost, und dann 96, um da auch wieder einen Schritt weiter zu gehen, bist du erstmalig dann in Richtung der Formel 1 wirklich gewandert, hat Peter Sauber angeklopft.
Ja, das war damals eigentlich nicht Richtung Formel 1, sondern der Max Welti, mein Chef von Porsche, ist wieder zu Sauber zurückgegangen. Und Sauber hat mit Petronas zusammen eine kommerzielle Engineering-Firma gegründet, Sauber Petronas Engineering, und haben da jemanden gesucht, der das aufbaut. Und dann hat mich der Peter Sauber und der Max Welti angesprochen, ob ich Interesse hätte, das zu tun. Dann habe ich mich mit den Petronas-Leuten getroffen, mein Zürich. Wir haben sofort einen sehr guten Kontakt gehabt. Und ich sagte, das reizt mich. Ich komme dann aus dem Motorsport raus, kann also ein normaleres Leben haben. Bin aber trotzdem bei Sauber nah dabei. Bin nah an der Formel 1 dabei und kann mir das von außen angucken. Aber ich mache Commercials Engineering. Also das war im Prinzip, ging es darum, um eine Motorenstrategie für den Pkw-Bereich für Malaysia zu entwickeln. Mhm. Und ich hatte Petronas, als Kollegen...
Malaysisches
Staatsunternehmen. Ja. Das habe ich zusammen mit dem Osamu Goto gemacht. Der Osamu Goto ist ein legendärer Motorenmann, der, ich glaube, den letzten vom V12 und den ersten V10 für Ferrari gemacht hat und verantwortet Honda hat. McLaren. Der die Honda McLaren Motoren verantwortet hat bei McLaren. Und ich habe sehr gut mit ihm zusammengearbeitet, habe sehr viel über die japanische Kultur gelernt. Ich musste seine japanische Hochzeit in Zürich organisieren.
Wie hast du das gemacht?
Ja, und das waren alle Japaner, waren da alle seine Verwandtschaft, konnten kein Wort Englisch, nichts, und ich musste die komplette Hochzeitszeremonie organisieren nach japanischen Regeln.
Ist dir das gelungen?
Ja, war eine tolle Hochzeit, ja.
Jost, und dann 1996, also wie gesagt, erst diese Aufgabe, und dann warst du allerdings auch, bist du noch mal näher auch ans Formel-1-Team rangerückt, das war dann Richtung
98.
Ja. Was war da dann die genaue Aufgabe, oder was?
Ja, Sauber hat eine externe Untersuchung durchführen lassen, was das Team tun muss, um erfolgreicher in der Formel 1 zu werden. Und das Ergebnis war, das Team muss sich von einem traditionellen Rennteam in ein Engineering-Unternehmen mit Prozessen.
Wie viele Mitarbeiter hatten die damals, als du angefangen hast?
Es waren um die 200.
Ja, okay.
Und dann hat man mich gebeten, nachdem das Commercial Engineering-Firma gut lief, aufgebaut war, gesagt, ob ich das zusätzlich als COO ins Formel-1-Team den Umbau und die Umstrukturierung übernehmen würde. Und ja, das war natürlich ein Reiz und habe ich sehr gerne gemacht. Und das war auch dann sehr erfolgreich. Wir sind in der Zeit bis 2001 vom 8. auf den 4. Platz gekommen. Und das war eine sehr gute Erfahrung.
Jost, nach der Zeit bei Sauber, 5 Jahre waren es. Warum haben sich die Wege eigentlich getrennt? Du hast gesagt,
ich wollte wieder aus dem Motorsport raus und wollte ein normales Leben haben.
Ja, ist das dann doch schon so zehrend gewesen, dass du sagst, okay, jetzt mal wieder den Absprung kriegen?
Ja, und mich hat eigentlich schon seit dem Studium mehr die Performance-Straßenfahrzeuge interessiert als eigentlich der Motorsport.
Warum?
Ja, wenn man im Rennteam baut, man 2 Autos für 2 Fahrer, die nur meckern, wo es nie gut genug ist. Wenn man ein Straßenauto baut, dann und Menschen Geld ausgeben, um das Auto zu kaufen, die Verantwortung, die man dafür hat, dass das Auto sicher ist, und dass dann Menschen sagen, das war gut investiertes Geld, weil für die meisten ist das Auto ist die zweitgrößte Investition im Leben nach einem Haus. Mhm. Ja, und es sind Leute zu mir gekommen, die dann bei Ford ein ST oder ein RS gekauft haben und haben gesagt, Jost, das war das Beste, was ich mit meinem Geld je gemacht habe. Mhm. Und das ist ganz was anderes, um 2 Rennfahrer ein Auto zu bauen.
Das ist nämlich die Station, die du angesprochen hast, nach Sauber, da ging es sofort. Hast du da in Deutschland gelebt eigentlich oder bist du in die USA gegangen?
Nein, ich musste nach England.
Nach England?
Ja, okay. Weil das war damals die Performance-Abteilung war in England, mhm, und daher bin ich nach England gegangen.
Hat dir das gefallen?
Ja, hat mir sehr gut gefallen. In Essex.
In Essex?
Chelmsford, ja, hat mir sehr gut gefallen.
Warum?
Von
der Mentalität?
Von der Mentalität her, also ich verstehe mich sehr gut mit den Engländern, konnte sehr gut mit ihnen arbeiten, habe immer noch sehr viele Freunde von der Zeit damals. Wir treffen uns 3-4 Mal im Jahr immer noch zum Curry irgendwo in Essex. Also das war wirklich eine tolle Zeit. Ich habe aber 2 Teams gehabt. Damals war das Fahrzeugteam, das Chassis-Team war in Deutschland, in Köln. Und die Motorenabteilung war in Dunton in Essex. Mhm.
Rückblickend auf deine Zeit bei Ford, wo du wirklich lang unterwegs gewesen bist auch, ich glaube 11 Jahre insgesamt.
Ja.
Was war so dein Highlight dort in der Zeit?
Ich meine, das war im Prinzip nach 18 Monaten bei Sauber, haben sie mich wieder in Motorsport geholt. Und bei Ford war es genau das Gleiche. Da war nach 18 Monaten mich der Martin Litsch angerufen und habe gesagt, ab jetzt machst du auch noch Motorsportdirektor Ford Europa zusätzlich. Mhm. Und das haben wir dann Team RS genannt, waren die ST-RS-Modelle und der Motorsport in Europa. Das war dann neues Reglement, neues Konzept für Formel Ford machen. Das war Tourenwagenmeisterschaft, national, international bis zur Weltmeisterschaft. Das war auch Rallye-Weltmeisterschaft. Das war mein erster Kontakt zur Rallye-Weltmeisterschaft. Ja. Und 2006 als Hersteller nach 27 Jahren für Ford das erste Mal wieder die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. 2006 und 2007 nochmal.
Ja.
Das war natürlich tolle Erfahrung. Und daneben dabei auch die SD, den zweiten Focus RS, entwickelt und auf den Markt gebracht. Das war echt super. Und das waren wieder nach 18 Monaten, war ich wieder im Motorsport.
Also es sollte so sein. Das wollte das Schicksal so, dass immer wieder diese Verbindung zum Motorsport auch da ist. Du hast es gerade schon gesagt, auch da dann Bezug zur Formel 1 durch Cosworth, glaube ich, ne, die damals für Ford auch Motoren oder beziehungsweise das gehörte zu Ford.
Ja.
Ja, da britische Unternehmen, die Motoren gebaut haben, mit Eddie Jordan und dem Jordan-Team verbunden.
Ja, das Jordan-Team hatte einen Vertrag mit Ford für Cosworth, für den Formel-1-Motor in den Jahren, ich glaube 2004. Dann, das habe ich übernommen, das lief schon, als ich den Job übernommen habe und musste dann mit dem Eddie Jordan das auskaspern. Und dann wurde ich glaube, im zweiten Jahr wurde Cosworth verkauft von Ford. Und damit muss natürlich auch der Motorenvertrag enden. Mhm. Und dann ist ja, Jost, jetzt guck, wie wir da am besten rauskommen.
Ja. Und nicht so einfach, oder? Mit Eddie Jordan.
Eddie war nicht so einfach.
Ja.
Und immer noch, wenn ich jetzt einen Eddie treffe, wir haben das wirklich ein sehr gutes Verhältnis.
Ja.
Er sagt, Jost, ich weiß es nicht, du bist der Einzige, der bei mir aus dem Vertrag gekommen ist, ohne dass ich den verklagt habe oder irgendeinen Pfennig dafür gekriegt habe. Ich weiß bis heute noch nicht, wie du das gemacht hast.
Wie hast du es gemacht?
Ich weiß es nicht, das war einfach, ja, vielleicht, ich habe wahrscheinlich überzeugt, dass das die beste Lösung für ihn auch ist.
Eddie Jordan ist natürlich auch einer dieser Charaktere, ne?
Ja.
So ein bunter und lustiger Typ.
Du hast sehr viel gelernt.
Ja?
Ja.
Du zum Beispiel?
Sehr viel gelernt. Ja, mein, sein ganzes Verhalten und wie er aufgetreten ist und wie er alles gemacht hat, oder? Damals war das Rock'n'Roll-Team.
Mhm.
Ja, und das war auch der Timo war auch dabei zu der Zeit.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, mit Timo war ich da mal in Karaoke in Kuala Lumpur. Aber da erzählen wir keine Details.
Doch, das musst du jetzt erzählen.
Da gibt's keine Details. Nein. Ja. Das war mit dem Hans-Bernd Kamps, der ihn betreut hat, zu der Zeit. Und waren wir zusammen in Malaysia und da sind wir einen Abend zusammen zum Karaoke gegangen.
Okay. Und?
War gut.
Gut. Eine gute Performance.
Ja. Ich glaube, Autofahren kann er besser als singen.
Er versucht sich ja an einigen Sachen. Tischtennis spielen, jetzt geht's Richtung Golfen.
Ja, singen sollte er lassen.
Singen sollte er lassen.
Ja, ne? Sollte er lassen.
Und ihr seid zum Skifahren, glaube ich, verabredet. Ne? Das habe ich gerade nur mitbekommen.
Ja, aber ausgemacht. Ja.
Telefoniert habt.
Ja.
Also das zu deiner Zeit bei Ford. Nochmal kurz der Abstecher auch Richtung der Formel 1. Jost, nach der Zeit bei Sauber, da war ja auch Dietrich Mateschitz mit eingebunden, mit Red Bull, ein großes Sponsoring da mit eingegangen. Hattet ihr da eigentlich nochmal einen Draht, dann ehrlich versucht, vielleicht sogar für das Red Bull-Projekt zu gewinnen, was dann so...
Nee, ich kenne den von da persönlich und wir hatten immer einen guten Kontakt, aber die Wege waren eigentlich, meine Intention war immer eine andere.
Mhm.
Ja. Ja, also als, ich habe ihn damals angerufen, als Ford gesagt, sie wollen das Jaguar-Team verkaufen.
Mhm.
Da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Herr Mateschitz, gibt es eine Möglichkeit, wenn sie das Team kaufen wollen, dann können sie jetzt machen und habe den Kontakt hergestellt.
Kam von dir, der Tipp. Wahnsinn. Ich glaube, für einen Dollar haben sie es damals gekauft. Ne?
Und ja,
also, ja, mittlerweile bin ich schon wert, 1,2 Milliarden vielleicht.
Ich denke, ja.
Just, das
war kein schlechter Tipp, oder?
War kein schlechter Tipp. Kommen wir zu deiner nächsten Station, nämlich Volkswagen, wo du danach deiner Zeit bei Ford rübergewechselt bist. Du warst Direktor bei VW Motorsport ab 2012. Und Sebastian Ogier, der dann mit dir viermal die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen hat, der hat gesagt, dass was du vor allen Dingen gut verstanden hast, ist so ein wahnsinnig gutes Feeling, um das Team zu bauen. War dir das bewusst, dass du das, weil du gerade zum Beispiel auch von Eddie John mal gesprochen hast, hast du dir das abgeguckt, auf deinen verschiedenen Stationen zu sagen, okay, das braucht es, um wirklich ein Ambiente zu haben, was dann auch Erfolg bringt?
Ja, ich habe bei allen Managern, nicht nur im Motorsport, sondern auch zum Beispiel das Management von Petronas oder das Top-Management von Ford. Ich habe gesehen, in den Zeiten, die wirklich erfolgreich waren und wo das komplette Firma hinter dem Management stand, ist, wenn es ein Vertrauen gab, mhm, und beidseitiges Vertrauen. Und wenn die Atmosphäre stimmt. Und wenn nicht nach Fehlern gesucht wird und Fehler bestraft werden, was ich auch teilweise erlebt habe. Und gesehen habe, das führt nicht zum Erfolg. Mhm. Sondern es führt zum Erfolg, wenn man sehr offen und ehrlich ist und wenn man Fehler früh erkennt und dann nicht einen Mitarbeiter sucht und den rausschmeißt, weil er was falsch gemacht hat, sondern wenn man eine gute Atmosphäre im Team hat, dann weiß man, jeder will das Beste und dann muss man jedem vertrauen, dass er das Beste will. Und wenn dann Fehler passieren, dann ist das nicht, weil einer was falsch machen wollte oder blöd ist, weil man selbst verantwortlich für jeden, der an jeder Position sitzt, sondern muss sehen, wie konnte das im Prozess passieren? Was stimmt an unseren Prozessen nicht, dass das passieren konnte?
Ja.
Und wenn man das konsequent macht, dass keiner Angst hat vor einem Fehler, und ich glaube, dann kann man auch viel von Mitarbeitern erwarten. Und dann passt auch nicht jeder dazu. Also man muss das Team dann schon um sich bilden und muss die Charaktere auch haben, die entsprechend mitziehen und die auch die Ziele, die man definiert hat und gemeinsam definiert, auch dann gemeinsam verfolgt und alles dafür tut.
Ja, Ziele definieren ist das nächste Stichwort mit Sebastian Ogier. Ich glaube, die Erwartungshaltung war am Anfang relativ gering. 2012, als du angefangen hast, da hatte man, glaube ich, das Ziel, in Richtung 2014, 2015 vielleicht mal um den Titel mitzufahren, vielleicht auf dem Weg dorthin mal den einen oder anderen Podestplatz. Und in Spanien, glaube ich, da ging die Story los mit Sebastian Ogier in Barcelona vor dem Auftakt. Da hast du dir ihn zur Seite genommen und ihr habt einen Plan geschmiedet.
Ja, das war im Prinzip als ich angefangen habe bei VW, bin ich zum ersten Test gegangen. Das war in Spanien, irgendwo in Südspanien. Und das habe ich das erste Mal getroffen beim Test und habe ihn auf Seite genommen und habe gesagt, guck, der Plan, den VW hat, ist in 13, gegen Ende 13 mal ein Podium, in 14, Ende 14 mal um Siege und 15 um die Meisterschaft fahren. Und da habe ich ihn gefragt, willst du wirklich erst 2015 Weltmeister werden? Und er hat gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, ich auch nicht. Also, das ist zwar offiziell bei Volkswagen der Plan, aber wir wissen, dass wir das früher wollen. Dann habe ich gesagt, wenn du es früher willst, sagt die Mitarbeiter und die Mechaner, die arbeiten für dich, die arbeiten nicht für mich. Mhm. Die arbeiten für den Fahrer, weil du bist derjenige, der das Auto vorführt, der es fährt und der gewinnt oder verliert.
Ja.
Und dann brauche ich deine Hilfe und wir müssen gemeinsam das Vertrauen erwecken und gemeinsam für unsere Ziele kämpfen und dann ziehen alle anderen mit.
Ja.
Und das war... Natürlich, weil...
Ihr habt ja alles abgeräumt, ne?
Nie erträumen können, dass das so funktioniert.
Just, und Mitstreiter von damals, die haben gesagt, unbedingt danach fragen, wie die Feierlichkeiten nach so Siegen aussahen. Da muss es wohl ein paar schöne Geschichten geben.
Ja, also ich bin auch die alte Generation, ich sage work hard, play hard.
Ja.
Und ich bin überzeugt, dass man Erfolge feiern muss. Mhm. Auch wenn man Ziele erreicht, muss man das feiern. Mhm. Erstens gibt das einen Zusammenhalt. Und auch mit allen feiern. Also bei VW haben wir nach jedem Sieg, haben wir mit allen gefeiert, mit der kompletten Firma. Mhm. Wir haben abends immer nach jeder Rallye haben wir ein Teamdinner gehabt sonntags. Immer, ob wir gewonnen oder verloren haben, mit einer Ansprache dann, die ja mal so ist. Ja, aber im Prinzip immer gut. Und dann haben wir die Woche, wenn wir alle wieder da waren, haben wir gefeiert. Und das ging... Am Anfang war es natürlich relativ große Feiern, weil wir haben ja gedacht, wir haben jetzt gewonnen, das passiert vielleicht nie mehr wieder. Kommt nicht mehr vor. Dann waren es relativ große Feiern. Wir haben Location gemietet mit Live-Musik und alles nach dem ersten Sieg. Und dann Mexiko, als wir in Mexiko dann das zweite Mal gewonnen haben, haben wir ein komplettes mexikanisches Restaurant gemietet in Hannover und es gab alle Drinks, Essen für alle mit Musik. Und als wir dann viel gewonnen haben, ging es natürlich nicht immer so weiter. Dann ist die Finanzabteilung gekommen und hat gesagt, jetzt machen wir nichts, müssen wir mehr gewinnen, weil wir gewinnen ja jede Rallye. Dann habe ich gesagt, nein, wenn Gewinnen zum Standard wird und nichts Besonderes ist, dann hört man auf zu gewinnen. Hm. Das geht nicht. Und wir konnten, haben natürlich dann nicht mehr jedes Mal so viel machen können, weil irgendwann wären alle Locations durch in Hannover. Wir haben zum Beispiel, haben wir dann das VW Currywurst-Mobil kommen lassen, einen Mittag, und wir haben alle zusammen Currywurst gegessen. Ja. Oder wir haben, wenn es im Sommer war, dann haben wir ein Eisauto kommen lassen und jeder hat Eis essen können, so viel wir wollen. Also, oder ein Modellauto.
Also kreatives
oder ein Modellauto Sachen. Oder immer. Aber jeder Sieg war was Spezielles. Mhm. So dass sich jeder an jeden Sieg nachhinein auch noch erinnert. Mhm. Und er sagt, das will ich wieder haben, weil das ist toll.
Ja. Jost, nach 4 Jahren dann? Nach VW ging es in Richtung Formel 1 dann wieder, McLaren. Ron Dennis hat sich gemeldet. Warum hast du diese Zeit bei VW dann aufgebrochen, weil es dann doch so ein Traum war, für McLaren mal zu arbeiten?
Na, das war, als ich angesprochen wurde und dann so, okay, das muss ich mir auf jeden Fall anhören. Ich meine, ich war Formel 1-Fan seit meiner frühen Kindheit. Und zu sagen, wer wird Teamchef bei McLaren oder Williams oder egal wo, ist eigentlich unvorstellbar, ja, kommt aus einem kleinen Dorf im Siegerland. Es ist einfach unvorstellbar, es ist einfach viel zu weit weg.
Ja.
Und ich sage, da muss man auf jeden Fall mal sprechen. Und ich habe mich mit Ron hervorragend verstanden, muss ich sagen. Hab's wirklich, das war wirklich toll. Und
kam aber auch dann zu einer schwierigen Zeit zusammen, ne? 2015,
ja,
glaube ich.
Ja, bin aber dann auch zum VW-Chef, zum Herbert Diess gegangen und habe gesagt, guck, ich habe das Angebot, und da hat er gesagt, Jost, das musst du machen.
Ja.
Die Möglichkeit, Teamchef bei McLaren zu werden, das darfst du dir nicht entgehen lassen.
Ja.
Und er hat aber auch gesagt, wenn das nicht funktioniert, wenn du irgendwas dazwischen kommt, du kannst jederzeit wiederkommen.
Was ja nachher dann
auch. Und das ist ja dann macht es mir auch leichter zu gehen, oder? Das ist, und bin ich im Guten gegangen. Er hat gesagt, die Chance musst du einfach nutzen, das gibt's kein zweites Mal.
Jemand, der so viel Erfolg hat, wie du, mit VW, mit Porsche und all die Sachen, die wir aufgezählt haben, auch bei Sauber das Team vorangeführt. Warum hat bei McLaren nicht funktioniert, so wie du dir das vorgestellt
hast? Ja, ich war eigentlich nur 3 Monate bei McLaren. Und das war zu der Zeit, als der Ron dann gehen musste. Und er hat mich erst 2 Monate vorher geholt. Und das waren natürlich alle, die direkt so nah am Ron waren. Das hat nicht funktioniert. Und da muss man auch sagen, okay, dann das ist eigentlich auch dann nicht in Ordnung. Oder weil wenn das nicht hundertprozentig akzeptiert ist und eine Angst besteht, dass man irgendwas sagt, dann hat es eigentlich keinen Zweck, weiterzumachen. Und daher ist das, ich habe immer noch Kontakt zum Ron. Ja, wir haben auch eine gute Freundschaft entwickelt. Und er ist wirklich ein guter Typ. Und auch, ich habe auch noch viele von McLaren, also noch viele, die, mit denen ich in Kontakt bin, die
sich bei mir melden. Du hast ja auch gesagt, ne, dass du den schon kennst, auch aus gemeinsamen Zeiten.
Ja.
Herbert Diess hat dann sein Versprechen wahrgemacht. Du bist nochmal zurück zu VW und dann nochmal in die Formel 1 zu Williams. Wie kam dieses Engagement zustande?
Ja, bei VW, ich wollte in Ruhestand gehen und war alles schon eigentlich geregelt. Und dann kam der Anruf der neuen Besitzer von Doralton.
The Rilton
Group. Und ob ich mir vorstellen könnte, CEO von Williams zu werden.
Ja,
so, okay, wir können uns mal treffen. Dann haben wir uns getroffen und hatten eigentlich eine gute Chemie. Für mich war es wichtig, dass der Name Williams bleibt. Mhm. Für mich war es auch wichtig, dass Sustainability ein wichtiges Thema ist, weil ich glaube, da kann die Formel 1 noch viel bewegen, auch in der kompletten Fangemeinde.
Mhm.
Das war für mich wichtig und wir hatten da ein Einverständnis. Und ich habe aber gesagt, ich mache das nur 2 Jahre.
Ja.
Weil ich glaube, die jungen Leute müssen ran und es gab so viel zu tun. Ich sage, das ist kein Tag Urlaub. Das ist 24/7 und das mal 2 Jahre, wenn ihr das wollt, um einen Grund reinzubringen, um zu schauen, eine Analyse zu machen, was ist, um das nach vorne zu bringen. Und dann ist es aber auch gut.
Hast die Mannschaft ja auch weiterentwickelt. Das sagen auch alle die noch da sind. Alex Albon zum Beispiel, wenn man den nach dich fragt, der hat fast Tränen in den Augen, weil er mit dir auch so einen guten Draht hatte. Das war zum Beispiel auch ein Stück deiner Arbeit, dass du den Alex von Red Bull kommend wieder aufgebaut hast. Wie bist du das angegangen dazu, dass er jetzt fast schon einer der begehrtesten Fahrer wieder im Formel-1-Lager ist?
Ja, erstens habe ich mir natürlich angeguckt, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Und ich habe auch mit George viel gesprochen. Wir sind ja sehr gut befreundet seit der Kindheit. Also
George Russell
und George, George Russell, ja. Also sind sehr gut befreundet und ich halte sehr viel vom George. Mhm. Ist ja jemand, der sich mit George gut versteht und befreundet ist, muss auch einen ähnlichen Charakter haben, sonst funktioniert das.
Beides gute Typen, ne?
Ja, sind zwei gute Typen. Dann habe ich mich mit ihm im Österreichring mal außerhalb getroffen. Das war 21, außerhalb getroffen und er hat mir so vorher seinen CV und alles in der Hand gegeben, war sehr demütig, muss ich sagen. Ich sage, ja, hör mal zu, push mal ein bisschen.
Ja.
Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und ich habe gesehen, er hat die Erfahrung von einem Top-Team, was bei Williams gebraucht war, weil Williams hatte mit George einen Fahrer, der keine Erfahrung hatte, der als Rookie gekommen ist, ausgezeichneter und Ausnahmefahrer, aber er ist gekommen ohne Formel-1-Erfahrung.
Ja.
Und mit dem Niki Latifi war genau das Gleiche. Und dann ist es schwer, dass die Fahrer das Team weiterentwickeln. Mhm. Das braucht einen Fahrer, der Erfahrung hat. Aber es geht auch nicht, einen Top-Fahrer aus einem Top-Team zu holen auf ein Team, was Zehnter ist. Da sind die Erwartungen einfach zu groß. Mhm. Da kann das Team die Erwartungen nicht erfüllen.
Mhm.
Und mit der Alex, der eben im Prinzip seinen Job in der Formel 1 verloren hat, dann ein Jahr überbrückt hat und so jemanden, wenn er gut ist, eine zweite Chance zu geben, er weiß, das ist seine letzte Chance und er gibt alles dafür.
Ja.
Und das habe ich ihm angemerkt und sehen, dass er wird wirklich alles dafür geben. Mhm. Und er will da wieder hin zurück und er will zeigen, dass er es kann. Und auch dadurch, dass er ein Jahr nicht gefahren ist, hat er sehr viel gelernt. Er war ja mit Red Bull bei vielen Rennen, hat auch das außerhalb im Cockpit als Fahrer, außerhalb des Cockpits gesehen, wie die Besprechungen ablaufen, wie die Ingenieure die Informationen der Fahrer bearbeiten und wie die ganze Kommunikation funktioniert und wie die ganze Dynamik in einem Team funktioniert, was ein Fahrer eigentlich nie kennenlernt. Und alle die Kombinationen haben mich dazu gebracht, dass er der ideale Fahrer für Williams ist. Dazu, dass er ein super Typ ist, dass er vom Charakter her passt und man kann dann so ein Vater-Sohn-Verhältnis entwickeln, was ich glaube für ihn extrem wichtig ist. Er muss sich wohlfühlen und er muss sich wie in der Familie fühlen.
Ja.
Ja, das Team muss für ihn die Ersatzfamilie sein und dann wächst er über sich hinaus.
Weil du gerade George Russell auch angesprochen hast, die beiden in der Kombination, glaubst du, dass das Pärchen sein wird in der Zukunft? Lewis Hamilton geht zu Ferrari und George Russell dann neben Alex Albon bei Mercedes?
Ist sicher eine Möglichkeit.
Und willst du Toto,
ich weiß nicht, ob der George für den Alex pusht, als Teamkollegen zu bekommen. Als Nachfolger von sich ist das ganz was anderes. Ja. Da tut er ihm nicht weh, oder?
Ja.
Aber da,
er weiß, wie gut er ist.
Er weiß, wie gut er ist.
Ja.
Ich glaube, die werden sich sehr gut verstehen, aber ich weiß nicht, ob das Dynamik von einem Team so gut ist, zwei Freunde zu haben.
Ja, würdest du davon abraten, das zu machen? Also würdest du es nicht machen, wenn du Teamchef wärst, weil zwei Freunde eins?
Ja, wenn ich jetzt, es kommt drauf an, oder?
Ja.
Es kommt drauf an. Es kommt auch immer auf den Teamchef an. Es kommt drauf an, wie man die beiden behandelt. Aber es ist sicher nicht einfach als Teamchef.
Ja.
Weil, ist schwierig. Ich würde es dem Alex gönnen, in einem Top-Team zu sitzen, weil ich glaube, er hat absolut das Talent, Weltmeister zu werden. Das hat er. Mhm. Wie der George auch.
Ja.
Und ich würde es beiden wirklich von Herzen gönnen.
Jost, du hast dich ja dann auch zu deiner Zeit noch als Teamchef bei Williams dann auch für Sargent stark gemacht, dass der in euer Team kommt, der junge Amerikaner Logan Sargent. Mick Schumacher war da auch immer ein Thema. Ich weiß, dass wir dich so oft danach gefragt haben. Wie eng war damals dieser Prozess? Wie eng war der Mick vielleicht auch dran, dann wirklich ins Cockpit zu steigen von Williams?
Der Mick ist ein hervorragender Fahrer, ist überhaupt keine Frage. Und wenn der Mick frei ist, muss er auf der Liste stehen.
Ja.
Und mit dem Logan war halt das Risiko bis zum letzten Formel-2-Lauf, ob er die Punkte für die Superlizenz bekommt. Mhm. Und wenn er die nicht bekommen hätte, dann hätte Williams einen zweiten Fahrer gebraucht.
Mhm.
Relativ zum Ende der Saison, oder? Nach dem letzten Rennen.
Ja.
Und daher war der Kontakt natürlich zu Mick da, weil der Mick wäre dann eine hervorragende Wahl gewesen.
Ja. Wie schätzt du es jetzt ein, der Mick mit seinen Chancen, auch bei Mercedes, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Glaubst du, dass er damit in den Überlegungen eine Rolle spielt bei Toto?
Ja, wenn man Toto glaubt, ja.
Du lachst, Jost. Ja. Also du glaubst das Ganze ein bisschen anders einzuschätzen, glaubst nicht dran? Warum?
Es ist schwer zu sagen, oder? Ich kann auch nicht sagen, ich glaube nicht dran. Das kann ich nicht sagen, oder? Ich muss sagen, es kommt drauf an, was die Prioritäten von Mercedes und vom Toto sind. Das ist wirklich schwer zu sagen. Und ich denke, für den Toto ist das keine leichte Entscheidung. Und ich denke, dass er ihn auch auf der Liste hat. Aber der Toto hat noch genug Zeit, der sich lassen kann. Es enden 24 relativ viele Verträge. Und ich glaube, da muss er alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und als Mercedes-Werksteam muss man eigentlich die zwei besten Fahrer, die man bekommen kann, ins Auto setzen. Ja. Und ich glaube, wenn man die zwei besten Fahrer jetzt aus der Formel 1 sieht, ich glaube, da ist zum jetzigen Zeitpunkt der Mick nicht dabei. Ja, wenn man dazu verhalten,
Da müssen sie Max Verstappen holen. Möglich?
Ich glaube, das sind halt die zwei besten Möglichkeiten. Ich meine, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch andere Mercedes-Kundenteams, wo man sich sicher einigen kann.
Aston Martin,
wo man sich sicher einigen kann. Die haben auch gute, aufstrebende junge Fahrer.
Alonso kennst du ja auch aus deiner Zeit von McLaren. Würdest du ihn als Typ?
Ich will zu sagen, ich glaube, es kommt darauf an, wie man wieder die Zukunft sieht, wie der Toto die Zukunft sieht. Wenn er seinen jungen Nachwuchsfahrer der vielleicht ein Jahr, zwei Jahre Formel 2 braucht und in 26 soweit ist, dass er ihn nehmen will, dann braucht er einen 2 Jahre Übergang. Und für einen 2 Jahre Übergang ist sicher der Fernando keine schlechte Lösung.
Wird spannend werden. Was lernst du gerade, was du vielleicht noch nicht so gut kannst?
Ja, ich berate einige technische Start-ups. Zum Beispiel eine AI-Firma in Australien, die hat ein AI-Software und Programm und Produkt für Voice-to-Text. Das einige Formel-1-Teams schon benutzen, um den kompletten Funkverkehr in Text zu machen, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Also sich in das AI einzuarbeiten und die Möglichkeiten zu schaffen, ist toll. Da lerne ich viel. Ja, und eine andere Firma ist in der Schweiz, die machen autonome Last-Mile-Delivery-Vehicles, elektrische, also da wirklich in die Zukunft der Logistik und einzuarbeiten, und macht sehr viel Spaß. Und noch eine dritte Firma, die machen Sicherheitsboxen zum Laden und Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien. Man sieht, dass immer mehr Feuer, fatale und tödliche Feuer stehen, und da was zur Sicherheit beizutragen, es macht sehr viel Spaß. Wenn man Leben retten kann hier und da mit Ideen und mit Technologie, ist das sicher eine Genugtuung.
Ja.
Und ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, mit jungen Menschen, und ich sehe die jungen Menschen, die Startups machen und sich da reinsetzen. Und wenn man da helfen kann, um Kontakte herzustellen und sehen, wie sich die Technologie entwickelt, und zu sehen auch, wie junge Leute pushen, wie sie sich einsetzen, um die Zukunft zu gestalten, dann macht das sehr viel Spaß. Und da lernt man jeden Tag.
Also du bist nach wie vor auf jeden Fall sehr umtriebig. Und dann einmal noch auf deine Zeit zurück. Wenn du einen richtig guten Abend organisieren müsstest, mit all den Weggefährten, die du hattest, aus der Formel 1, aus dem Industriebereich, um diesen Abend wirklich richtig gut zu machen, wer wäre derjenige, der das Restaurant aussuchen würde? Wer würde sich um die Musik kümmern? Wer zahlt am Ende? Oder wer ist der Großzügigste? Wer geht als Erster und wer schließt den Laden ab?
Boah, das Erste ist, wer sucht das Restaurant aus?
Oh, wer ist der größte Feinspitz gewesen?
Das ist schwierig. Eddie macht die Musik.
Mit der Löffelchen.
Eddie John macht die Musik,
okay.
Ganz klar.
Ganz klar.
Das Restaurant aussuchen, mein Sohn.
Ja?
Ja.
Hat er so einen guten Geschmack?
Ja. Da kann man umgesehen. Wer sagt, da gehen wir hin zum Essen, kann man umgesehen.
Das ist super gut,
ja.
Okay. Wer zahlt? Wer ist der Großzügigste?
Wer zahlt? Das bin ich.
Mach ich habe
keinen Rennfahrer gesehen, der großzügig ist.
Ist das so?
Ja.
Haben wir alle nie gelernt.
Nur keinen sehen, der großzügig ist.
Aber das macht dich ja dann sympathisch. Wer macht als Erster schlapp? Der geht als Erstes.
Wer als Erster schlapp macht?
Ja, oder wer ist der Langweiligste?
Der Langweiligste? Boah, ich hab keinen Langweiligen. Das war nie langweilig mit irgendjemandem. Nee, war nie langweilig. Nee.
Und wer auf der anderen Seite, wer geht als letztes, wer schießt ab?
Als letztes geht der FX. FX der Mission geht als letzter.
Ja.
Ja.
Okay. Jost, großes
Vergnügen. Mal von der Lampe runter.
Ja, ist das so. Ja. Sehr gut. Jost, es war ein großes Vergnügen, wie immer, mit dir zu sprechen. Und wir haben das immer so gehandhabt in der Formel 1, wenn wir gesprochen haben, Interviews gemacht haben. Das letzte Wort gehört dir. Also, Stage is yours.
Das haben wir immer so gemacht, oder? Ja. Ja, ich hoffe, dass das Interview gefällt. Ich hoffe, dass es kurzweilig ist. Und dass vielleicht auch ein paar Hintergründe geben konnte, die man bisher nicht gekannt hat. Schau natürlich dieses Jahr auf Sky, das ist gar keine Frage. Und dich, Timo, den Sascha Ralf, und Ralf, ist immer sehr kurzweilig. Und wenn ihr mich mal irgendwo haben wollt, dann jederzeit gerne, ist immer toll, mit euch zu arbeiten.
So machen wir es. Jost, vielen Dank.
Ja, danke auch.